ziemlich gruselig, wenn man diese Szenarien mal im Detail hört, aber es gehört halt tatsächlich wohl auch leider zur Beschäftigung dazu. Jetzt hatten wir ja gesagt, wir sammeln Fragen. Ich gehe einfach rum und nehme euch drauf jeweils. Fange ich mal hier an.
Das Mützchen.
Ja, ich finde es auch ziemlich unfassbar, was wir hier gerade erfahren haben. Trotzdem vielen Dank, was man da alles plant, trotz Klimakatastrophe, trotz Pandemie und Altersarmut und was es alles sonst noch gibt, werden solche Dinge da vorbereitet. Ich wüsste gerne, wann wir diese Infos, diese Folien, wo möglichst bald bekommen können.
So, wir haben gerade beschlossen, dass wir Vorkaufsrechte ausgeben. Du hattest auch gleich noch eine Frage?
Also ich finde es auch ziemlich gruselig, diese Übersicht. Ich will es noch ein bisschen gruseliger ergänzen, weil es ja multinationale Aufrüstungsprogramme in der EU gibt. Zum Beispiel dieses neue Luftwaffenkampfsystem, was in Vorbereitung ist. Also ein neuer Kampfflieger mit ganz neuen Möglichkeiten, kombiniert mit Drohnenschwärmen, neue Sorte von Kampfschiffen mit entsprechenden kombinierten Möglichkeiten und. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite will ich quasi in Anführungszeichen tröstlich hinzufügen, weil seit dem Stuttgarter Philosophen Hegel wissen wir, dass nichts ohne Widersprüche ist. Auch die EU ist nicht ohne Widersprüche. Auch hier in unserem Land ist es nicht ohne Widersprüche. Wir sind ein Teil des Widerspruchs. Aber ich will noch dazu sagen, es gibt noch ganz andere Sorten von Widersprüchen. Die Türkei ist einerseits Mitglied der NATO, tanzt aber andererseits immer wieder nach eigenen subimperialistischen Interessen aus der Reihe, kauft von Russland Luftabwehrsysteme und befindet sich dann in Teilwidersprüchen dann zu den USA oder wiederum gegen das NATO-Land Griechenland und so weiter. Polen hat wieder Teilwidersprüche auch zur EU, kombiniert mit Großbritannien und tanzt einfach nicht ganz stromlinienförmig nach der Pfeife des deutschen Imperialismus. Also ich wollte einfach sagen, zwischen Wollen und Können ist immer auch ein gewisser Unterschied und wir sind ein wichtiger Teil des Widerspruchs und müssen natürlich ausbauen.
Wie war das? Können ist wie Wollen, nur krasser, ne? War der Spruch. Wer wollte noch?
In diesem Szenario, was du gerade beschrieben hast, ist da irgendwo die Rede von Atomwaffen? Weil ich sehe keinen Konflikt zwischen NATO und Russland, der nicht in irgendeinem Bereich Atomwaffen mit einbezieht. Und wenn es nicht genannt wird, wie erklärst du dir das? Danke.
Dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Runde und danach gehen wir. Gibt es hier gerade noch was? Ansonsten gebe ich mal wieder hoch.
Jo. Wann erhält man diese Folien? Wahrscheinlich in ganz konkret dieser Form gar nicht. Allerdings ist dieses Thesenpapier online zu haben. Thesenpapier 1, wie kämpfen Landstreitkräfte künftig? Fragezeichen aus dem Kommando her. Kann man online kriegen und kann man einfach nachlesen auch. Also alle Zitate, die ich gebracht habe, sind da 1:1 nachzulesen. Und auch das Eckpunktepapier, was hier angeschlagen war, gibt es sowohl als solches, als Originaldokument online, als auch eine IMI-Studie von mir zu dem Thema. Und es wird aus dem Vortrag abgeleitet nochmal einen Artikel geben, der aber wahrscheinlich erst im März nächstes Jahr in dem nächsten Ausdruck erscheinen wird. Aber wie gesagt, die Dokumente, alle Zitate daraus, im Prinzip alles, was ich vorgestellt habe, ist auch so zu haben. Vielleicht geht es schneller, aber vor März nächsten Jahres kann ich es in Textform nicht versprechen. Und zu der Frage der Atomwaffen. Nein, Atomwaffen tauchen da nicht auf. Es gibt eine ganz banale Erklärung aus dem Apparat raus sozusagen. Das ist ein Szenario von Heeresoffizieren und einem Heeresgeneral, die natürlich erstmal beweisen müssen, dass sie total relevant sind für den nächsten Krieg, dass sie die entsprechenden Finanzmittel, die entsprechende Rüstung kriegen und dass ohne ihre Fallschirmjäger und ohne ihre Panzergrenadiere, die irgendeine Stadt freikämpfen, am Ende sowieso gar nichts geht. Das wäre sozusagen die banale Erklärung aus dem Apparat raus. Und die strategische Erklärung vielleicht, wenn man es überhaupt versuchen will, ist aber durchaus auch, dass Szenarien gesponnen werden sozusagen. Dann wird es alles eine Nummer kleiner. Aber wie sozusagen auf welche Auseinandersetzungen können stattfinden, tatsächlich militärische Auseinandersetzungen, auf der Ebene, bevor eine der beiden Seiten bereit und willens ist, Atomwaffen einzusetzen. Also das wird strategisch auch durchgespielt. Wie weit kann wer an welcher Stelle gehen, bevor das Potenzial des Einsatzes von Atomwaffen erreicht ist? Und genau in diesem Bereich spielen diese Szenarien, weil sozusagen nach dem Moment vom Einsatz von Atomwaffen muss man sozusagen keine Szenarien mehr spinnen. Da ist wahrscheinlich nicht mehr so viel übrig auf diesem Planeten, sondern die Militärs spinnen genau daran rum, also die NATO-Militärs sowieso, und mich würde es wundern, wenn die Russischen es nicht auch tun, wie man sich auch militärisch behakeln und tatsächlich kämpfen kann, bevor man diese Schwelle überschreitet. Und da würde ich dieses Szenario dann einordnen.
Zu meinen Informationen, das werde ich innerhalb der nächsten 10 Tage einfach die Basic Facts zusammenstellen. Was wissen wir schon über Defender 2022? Dann wird das auf der IMI-Seite zu finden sein. Ich will ganz kurz noch auf FCAS eingehen, also auf das Future Combat Air System, was im EU-Kontext entwickelt wird, respektive halt von EU-Mitgliedern, in der Hoffnung, dass es auch zum EU-Projekt wird und dann alle EU-Steuerzahlerinnen mitbezahlen dürfen. Momentan ist es ja vor allem Frankreich, Deutschland und Spanien. Dieses Projekt ist ein Monsterprojekt, was wir die nächsten Jahre nicht aus den Augen verlieren dürfen. Allein schon wegen der finanziellen Komponente von insgesamt dann wohl 500 Milliarden Euro, also eine völlig unvorstellbare Summe dessen, was da verplant wird. Aber natürlich auch wegen dessen, was dort militärisch möglich ist. Und dort sind eben die Atomwaffen von Anfang an Teil der Spezifizierung. Also das soll eine neue Generation von Kampfflugzeugen werden, von dem aus auch Atomwaffen in ihr Ziel gesteuert werden sollen. Neben dem, was es sonst noch alles an vernetzter Kampfführung bis als Plattform für autonome Drohnen zu funktionieren, alles sonst noch kann, ist das ein Projekt, was wir nie akzeptieren dürfen. Kurz genau zur Türkei. Das Interessante ist, dass bei den Defender-Manövern hätte jetzt im Laufe dieses Jahres, wo es ums Schwarze Meer geht, die Türkei eine sehr große Rolle spielen sollen. Hat es aber nicht, weil es im NATO-Kontext definitiv als völlig unzurechnungsfähiger Partner, ihr wisst schon, was ich meine, sowohl unzurechnungsfähig als auch unzuverlässiger Partner gilt. Deswegen hat eben die Kooperation mit Rumänien und Bulgarien eine wesentlich größere Rolle gespielt, als es ursprünglich absehbar war. Nichtsdestotrotz ist die Türkei zu wichtig auch für die NATO, als dass es auf eine totale Konfrontation ankommen lassen. Sprich, die Rüstungsexporte laufen zum größten Teil weiter, die Kooperation läuft weiter, aber sie ist nicht essentieller Teil der Manöver. Also daran merkt man, dass die NATO anders etwas gewichtet als zuvor. Der Bruch ist es aber bei weitem nicht.
So, vielen Dank erstmal für die erste Runde. Jetzt wäre die Frage in den Theatersaal, / in den Chat, ob es da noch zusätzliche Fragen, Anmerkungen etc. gibt. Das scheint der Fall zu sein. Hallo Christopher.
Hallo. Ein Momentchen. Zunächst gab es nochmal den eindringlichen Hinweis, dass die Finanzierung von derartigen Kriegsspielen aus dem Bundeshaushalt gestoppt werden muss. Und daran anschließend auch die Frage, wie das im Moment konkret möglich ist, in der gegenwärtigen Situation von Regierungsbildung und einer geschwächten Linken. Vielleicht habt ihr da Ideen oder könnt ihr was zu sagen. Daran anschließend auch noch zum Thema Bundeshaushalt die Frage, welche weiteren Haushaltspositionen finanzielle Mittel oder versteckte Kostenfinanzierung für derartige Planspiele beinhalten. Und dann zu guter Letzt der Verweis auf die RAND Corporation in den USA, die da Kriegsszenarien entwirft, und die Frage, ob es hier in Deutschland vergleichbare Institutionen oder Unternehmen gibt, die das also außerhalb so von ministerialen Bürokratie und Militär auch an solchen Planungen beteiligt sind. Das wäre es von uns erstmal. Danke.
Ja, ich sag mal ganz kurz was zum Haushalt. Ich meine, das Ärgerliche generell ist, dass zumindest der Entwurf für den nächstjährigen Haushalt ja bereits vorliegt und der wieder eine Erhöhung beinhaltet, während auf der anderen Seite auf eine schwarze Null gedrängt wird und darauf gedrängt wird, dass die Mehrkosten, die im Zuge der Corona-Krise angefallen sind, wieder reingeholt werden müssen. Also wir haben wahrscheinlich in nächster Zeit starke Spardruck in dem sozialen Bereich, nicht die Ressourcen im ökologischen Bereich umzustellen, die eigentlich notwendig wären, und einen wachsenden Militärhaushalt, da kommen wir nachher drauf, der ja für diverse Umweltverschweinereien auch tatsächlich verantwortlich ist. Die meisten der Dinge, Haushaltsposten, die mit dem militärischen Manövern zusammenhängen, sind tatsächlich im Einzelplan 14. Es gibt viele versteckte Haushalte, auch ein Einzelplan 60, in dem alles mögliche Militärische noch versteckt ist. Aber vieles finden wir zum Beispiel im Haushaltsposten, wo es um Begleichung von Manöverschäden geht. Vieles finden wir in Haushaltsposten, wo es um Aufträge an Dritte geht, zum Beispiel an die Deutsche Bahn. Aber das sind tatsächlich Posten, die man nachvollziehen kann im Haushalt, wenn man ein bisschen kreativ liest. An dieser Stelle hat das Militär offensichtlich gar keine Scham und auch nicht das Bedürfnis, was zu verstecken, sondern ist der Meinung, dass es ihr gutes Recht ist, das zu machen. In anderen Bereichen sieht es ein bisschen anders aus, aber das kann man tatsächlich durch ein Lesen des Bundeshaushalts zum größten Teil nachvollziehen.
Zu der Frage mit der RAND Corporation, mir ist im privatwirtschaftlichen Bereich in Deutschland nichts Entsprechendes bekannt. Es gibt natürlich Thinktanks hier auch, die aber vor allem in den politischen Raum kommunizieren und weniger sozusagen die hochgeheimen Planspiele machen, soweit ich weiß. Was allerdings aktuell schon passiert, ist, dass die Bundeswehr einen internen Thinktank aufbaut an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Mir fällt leider der Name und die entsprechende Abkürzung gerade nicht ein. Falls da noch jemand den passenden Begriff hat, gerne ergänzen. Und das in dem benannten Eckpunktepapier, was sozusagen weitere Planungen für die Struktur der Bundeswehr in der Zukunft beinhaltet, ein Joint Warfare Center, also ein eigener Bereich, um von der Entwicklung über die Doktrinen, also die oberste Ebene der Vorgehensweisen des Militärs, bis zu Anstößen für Rüstungsgeschichten arbeitet. Und genau aus dem Entwicklungsbereich des Heeres kommt auch, beziehungsweise aus dem Planungsbereich kommt auch dieses Szenario. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass in diesem Bundeswehr-internen Think Tank und dann in dem, wenn es denn so kommen wird, Joint Warfare Center, genau solche Szenarien auch angestellt werden. In der NATO gibt es solche Szenarien sowieso. Die sind nur, wie gesagt, meistens nicht öffentlich. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, eher durch einen politischen Zwist zwischen Ministerium und Militär überhaupt in der Form nur veröffentlicht worden, dass wir das heute so hören konnten.
Vielleicht würde ich noch einen Satz ergänzen dazu. Also was ich zum Beispiel kenne, ist von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, also dann halt eben so dieser semi-offizielle Think Tank, gibt es zum Beispiel eine Studie, die ausrechnen für verschiedene Szenarien, wie viele militärische Defizite denn noch da sind und was das kostet. So, und da unter anderem eben so ein Szenario auch ein bisschen was Martin da beschrieben hat, wo sie da irgendwie mit 90 Milliarden jährlich oder so mehr, wo sie sich dann streiten, wer das alles wie und so. Was aber tatsächlich in dem Fall, das ist, um politisch Druck auf die 2%-Debatte und die Höhe des Haushalts in Deutschland auszuüben, weil man viel zu wenig hätte etc. Überlegt euch mal gleich, ob ihr noch Fragen habt. Ich hätte auf jeden Fall noch eine an den Martin. Und zwar für diese Division, die man da aufstellen möchte, ist ja die mittelfristige Personalplanung, sieht ja vor, dass man gerade so knapp 180 oder ein bisschen mehr als 180.000 Soldatinnen auf 203.000 hoch muss. Und es ist ja selbst im Militär ziemlich umstritten, ob man das kriegt, weil man selber sagt, naja, im Prinzip müssen wir ein Drittel von jedem Jahrgang fast abgreifen, der irgendwie gerade noch so willig wäre, zur Bundeswehr überhaupt zu gehen. Das hat was dann eben damit zu tun, dass wir gewisse Werbemaßnahmen ja kaum mehr übersehen können, etc., etc. Und da ist ja die Debatte gerade ganz interessant, dass die Ampel ja irgendwie blinkt und sagt, die 203.000 kassieren wir wieder, wie du das einschätzt. Und dann wäre noch die Frage jetzt eben runter ins Publikum, ob es weitere Fragen gibt. Ich glaube, Klaus, du hattest dich gemeldet? Das hat sich gemeldet, dann gibt es hier noch, dann komme ich gleich noch.
Führt vielleicht ein bisschen weiter, aber gibt's, aus den USA weiß ich, dass es solche Szenarien und Planspiele auch zur Aufstandsbekämpfung und zur Aufstandsniederschlagung gibt. Ist euch bekannt, dass es sowas auch in Europa oder in Deutschland gibt, also zur konkreten Aufstandsniederschlagung? Danke.
Gibt es dann gerade noch weitere Fragen? Fragen? Ansonsten würde ich den Ball wieder zu euch hochspielen.
Aufstandsbekämpfung ist in jedem Szenario mit drin, wo es um Städtekriegsführung geht. Also sobald es um Urban Warfare geht, geht es de facto auch um Aufstandsbekämpfung. Deswegen ist all das, was im Gefechtsübungszentrum in der Schützenscheid gemacht wird, in dieser Übungsstadt, nichts anderes als Krieg gegen die Bevölkerung. Also Aufstandsbekämpfung klingt ja noch ganz nett, also jetzt so im Sinne, als wären ein paar Jugendliche unterwegs und man müsste halt deren Randale stoppen, sondern es geht um Krieg gegen die Bevölkerung. Und der wird massiv vorbereitet und gehört de facto zu den meisten Szenarien dazu. Jetzt nicht zu diesen großen landbasierten, aber zu all dem, was in solchen Übungsstrukturen wie im Gefechtsübungszentrum in der Kolbitz-Setzlinger Heide gemacht wird. Deswegen ist es schön, dass dort immer Proteste stattfinden. Und mir ist vorher tatsächlich noch eine Frage durchgerutscht, was können wir denn tun angesichts dieser steigenden Militärausgaben, da Protest dagegen zu machen. Und es ist langweilig, die Antwort, aber sie ist genau das, was wir tun müssen. Wir müssen überall dort, wo aus angeblichen Finanzdruck Dinge, die notwendig sind, nicht gemacht werden, darauf hinweisen, dass im Militär viel zu viel Geld ausgegeben wird. Also wir müssen mit den Ökologieaktivistinnen und Aktivisten zusammenkommen und mit ihnen gemeinsam darauf hinweisen, warum ist das Geld für die Entwicklung von so einem tödlichen Projekt wie dem FCAS da, aber es ist nicht das Geld da, umzusteuern. Wir müssen mit den Flüchtlingsbewegungen zusammenkommen, wo es heißt, wir können irgendwie keine Flüchtlinge aufnehmen. Absurd. Stattdessen wird an der Grenze zu Weißrussland gerade quasi eine Militärübung, die so nicht geplant war, aber de facto stattfindet. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum das Militär diesen sogenannten Grenzschutz machen muss und warum jetzt noch britische Soldaten mit dabei sind. Aber es ist de facto eine Ad-hoc-Übung, die stattfindet in diesem durchaus interessanten Gebiet für die Militärs. Also überall dort, wo mit Geld argumentiert wird, dafür zu sorgen, dass wir den Zusammenhang herstellen. Da haben wir zum Beispiel auch die Gewerkschaften zumindest teilweise an unserer Seite und es läuft nach wie vor die Unterschriftensammlung Abrüsten statt Aufrüsten, die wir auch in diesem Kontext immer noch benutzen können, die, so wichtig sie ist, immer noch viel zu wenig Unterschriften hat.
Na, zu der Geschichte an der Grenze mit Belarus, nur um das nochmal ganz deutlich zu sagen, das ist, einerseits ist es natürlich eine Militärübung und andererseits sind da ganz konkrete Menschen, die da irgendwie leiden und echt richtig im allerschlimmsten Situationen sind. Und es ist natürlich auch ein aktiver Akt, die Festung Europa, die massive physische Vergrenzung voranzutreiben. Aber klar sind die Militärs da auch, glaube ich, nicht nur traurig drum, dass sie da jetzt sozusagen irgendwie in diesem Bereich mal testen können, was geht. Andererseits auch möglicherweise, aber es wird jetzt eine eigene Diskussion, ein Stück weit getestet werden vielleicht. Zu den Szenarien noch mal ganz kurz, das hatte ich eben vergessen, ist auch immer die Frage, wem nützt welches Szenario und wer macht es wann wie öffentlich. Also die RAND Corporation zum Beispiel hängt ganz eng an der US-Luftwaffe und da kommen oft Szenarien raus, die sagen, im Prinzip im Subtext, die Luftwaffe muss besser finanziert werden, weil der dies, das und jenes fehlt. In dem Szenario hatten wir es jetzt eben, kommt es aus dem Heer selber, die sagen, dies, das und jenes fehlt uns und außerdem sind wir super wichtig. Also da muss man auch immer drauf achten, ebenso mit der 2%-Debatte, wenn die öffentlich werden und nicht intern verhandelt werden, ist da immer auch ein politisches Ziel mit drin. Und zu der Frage mit der Division und der kommenden Personalstärke, sieht tatsächlich so aus, ohne dass man es mit irgendeiner Sicherheit sagen kann, dass diese Personalplanung mit dem Ziel, 203.000 Soldatinnen und Soldaten zu haben, dass die von der Ampelkoalition so 1:1 nicht umgesetzt wird. Aber dann werden es halt irgendwas zwischen 185 und 190.000 vermutlich. Und was eh schon massiv passiert und was auch in diesen 203.000 schon drinsteckt, da sind schon 4.500 Stellen für Reservisten drin. Und das wäre, glaube ich, auch meine Antwort, wie sie versuchen, damit umzugehen, dass sie sozusagen Stellen für aktive Soldatinnen und Soldaten streichen und aber gerade massiv daran arbeiten, den aktiven Teil der Reserve, die regelmäßig üben, die in ihren Bereichen fit sind, an ihren Waffensystemen fit sind, dass die sozusagen fließend aus dem voll aktiven Berufssoldatentum rausgehen und mit was jetzt gerade geschaffen wurde, einer Grundbeorderung, dass sozusagen ab dem Moment, wo sie die Bundeswehr verlassen, sie noch 6 Jahre die ehemaligen Soldatinnen und Soldaten auf so einem Reserveposten eingeplant sind, dass sie das vor allem versuchen, mit dieser Reserve, die eine deutlich höhere Einsatzbereitschaft kommt, zu kompensieren. Es kann auch sein, dass sie noch 2, 3 Projekte und Ideen streichen müssen, weil sie dafür dann einfach nicht genügend Personal haben. Aber was das genau sein wird, das weiß die Glaskugel.
So, jetzt war hier noch eine Frage.
Ja, du hast das, also genau, an dich, Martin, weil du dich ja mit dem Thesenpapier beschäftigt hast. An mehreren Stellen kommt ja da irgendwie auch Manipulation oder manipulative Nachrichten auf den sogenannten sozialen Medien vor. Facebook ist ja ein US-Unternehmen. Gibt es da schon irgendwie, ist da was bekannt, dass die im Hintergrund quasi sich eine Backdoor, einen Algorithmus bauen, um da Nachrichten gezielter und nach ihrem Belieben zu streuen? Oder ist das bisher nur auf dem Papier?
So, wenn es jetzt hier gerade keine Fragen gibt, würde ich noch mal nach dem Chat und dem Theatersaal fragen.
Das Mikro hatte leider kurz einen Moment gebraucht. Wir hatten hier im Chat noch mal einen Hinweis zum Verhältnis zur Linken bekommen, den würde ich gerade einfach einmal vorlesen. Und zwar wie folgt: Letzte Woche beim Kreisparteitag der Linken in Stendal, Sachsen-Anhalt, dem Landkreis, auf dessen Territorium Schnöggersburg und ein Teil des Gefechtsübungszentrums Altmark liegt, bekam ich wie üblich von niemandem der Anwesenden Unterstützung auf die Feststellung, dass eigentlich niemand der Linken aus dem Landkreis die Friedenswege der offenen Heide besucht. Das ist nicht verwunderlich, weil auch der Kreisvorsitzende bereits von solchen Besuchen eher abgeraten hat. Zudem wurde von der Landtagskandidatin der Linken aus dem Bereich Tangerhütte eindeutig gesagt, wir brauchen das GIZ, um gute Ausbildung für unsere Soldaten zu haben. Es macht mich fassungslos. Zitat Ende. Das noch aus dem Chat. Danke.
So, mein Vorschlag wäre, dass ihr den Kommentar und die Frage nochmal aufgreift und mit einem Schlusswort verseht.
Zu der Frage, ob die Bundeswehr irgendwelche Backdoors in Facebook hat, um da massiv Informationen einzuschleusen. Ich wüsste da gern auch mehr drüber, was die in diesem Bereich machen. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Also wenn da irgendwer was drüber weiß, gern her mit den Informationen. Was es tatsächlich gibt, ist ein Zentrum operative Kommunikation der Bundeswehr, was auch in diesem ganzen Cyber- und Informationsbereich drinsteckt und was künftig vermutlich, wir wissen es noch nicht genau, in ein Joint Intelligence Center eingebaut werden wird der Bundeswehr. Also ein bundeswehrübergreifendes Aufklärungskommando, also wo es um Aufklärung von Satelliten über Spionage bis tatsächlich Soldaten, die auf dem Boden rumlaufen, geht. Und alles, was man von denen weiß, was sie zum Beispiel in Afghanistan gemacht haben, ist allerdings eher sehr oldschool. Dass die da eine Zeitung aufgebaut haben, dass die da einen Radiosender aufgebaut haben, dass die da selber Zeitungen produziert haben und an die Bevölkerung ausgegeben haben, dass die immer noch und tatsächlich auch jetzt für die VJTF 23 mit Balance üben, also dass die Balance loslassen, an denen unten ein Paket mit Flyern dran ist, was mit einer Zeituhr sozusagen auslöst und dann Flyer über einem Gebiet abgeworfen werden. Mit Sicherheit sind die auch in diesem Bereich der sozialen Medien und ähnlichem unterwegs. Und wenn sie es nicht extrem gut verheimlichen, würde ich aber auch mal die These in den Raum stellen, dass es einer dieser Bereiche ist, wo ein großes aus deren Perspektive müssen wir besser werden, gilt es noch zu bearbeiten, dran klebt. Was da genau los ist, wie gesagt, ich kann nicht reingucken, leider. Aber sie werden da in irgendeiner Form dran arbeiten.
Ja, also ich bin hier nicht als linke Sprecherin, aber ich kann trotzdem darauf hinweisen, dass das Gefechtsübungszentrum weiter zu betreiben nicht linke Position ist. Ganz im Gegenteil, es gab eine große Konferenz der Linken, was man stattdessen dort machen könnte, also eine Konfessionskonferenz zur Kolbitz-Satzlinger Heide. Und ich glaube, es gibt überall vor Ort Menschen, die es mehr oder weniger blicken. Aber Teil des Konzeptes, was man stattdessen machen kann, war der Hinweis darauf, dass man um ein Vielfaches mehr Arbeitsplätze schaffen kann, als da jetzt beim GÜTZ sind, wenn man das zivil und touristisch zum Beispiel nutzt.
So, dann danke ich euch vielmals für die Beiträge. Und wir gehen 2-3 Minuten vor.